Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit. Das Magazin für Lebensart. Mit Susanne Balthasar.
Die Echtzeit heute zu einem der wirklich großen Themen der Menschheit, dem Ende der Liebe, der Trennung, der Entpartnerung und das in ihrer kompliziertesten Form, wenn das Paar verheiratet ist.
Die Ehe ist eine förmliche, gefestigte Verbindung zwischen zwei Personen, die durch Naturrecht, Gesellschaftsrecht oder Religionslehren begründet und anerkannt ist.
In der Familiensache Weber geht im Namen des Volkes folgendes Urteil. Die Ehe der Parteien wird geschieden.
Wenn die Ehe nach der Eheschließung nicht mehr geschlechtlich vollzogen wurde, dann kann der Papst diese Ehe auflösen.
Katholischer Junge, sei nicht so traurig.
Hier werden sogenannte Co-Parenting-Apps empfohlen.
Die ganze Logistik gebündelt, wenn man nach der Scheidung weiter gemeinsam die Kinder erzieht.
Ehen vor Gericht, das beschäftigt uns in dieser Stunde. Die Scheidung ist eine besondere Form der Trennung, wenn nicht nur privat, sondern auch offiziell ein Schlussstrich unter die Liebe gezogen werden muss. Wir haben Merkwürdiges wie die Ehe mit eingebautem Verfallsdatum gefunden, die sehr besondere Form der katholischen Scheidung, Zeitgemäßes wie die Scheidungs-App und die Scheidung als TV-Event. Die meisten erinnern sich vielleicht nicht mehr daran, aber im deutschen Fernsehen gab es 30 Jahre lang, von 1970 bis 2000, eine Serie, die hieß Ehen vor Gericht. Es war eine der frühen Gerichtsserien, fiktional, aber nah dran am damaligen Leben. Und da wurde dann gnadenlos im öffentlich-rechtlichen Fernsehen durchexerziert, wie sich beispielsweise eine Frau von ihrem untreuen Ehemann scheiden lässt und beide um das Kind kämpfen. 90 Minuten lang, gespickt mit juristischem Fachwissen. Wir haben uns diese Serie nochmal angeschaut, mit der Distanz von einigen Jahrzehnten. Und mit wir meine ich auch Claudia Wick, die jetzt im Studio ist, Leiterin Audiovisuelles Erbe Fernsehen in der Deutschen Kinemathek, Museum für Film und Fernsehen. Hallo.
Hallo.
Frau Wick, Sie haben diese Serie früher als Kind auch geschaut, so
ja,
wie ich auch.
Ja.
Wie erinnern Sie sich daran?
Also ich bin Jahrgang 64, die allerersten Folgen, da musste ich noch ins Bett zu dieser Zeit. Das war vielleicht auch ganz gut so. Da ging es noch sehr knallhart darum, um die Frage, was ist eigentlich ein Betrug? Was muss die Frau eigentlich tun, damit der Mann sie nicht betrügt? Was ist eine zerrüttete Ehe? Also da wäre ich, glaube ich, schwer traumatisiert gewesen für mein späteres Leben. Die Serie hat dann einen kleinen Knick bekommen in der Dramaturgie, als das neue Scheidungsrecht entstanden ist, weil dann diese Schuldfrage eben nicht mehr eine Rolle gespielt hat. Und dann ging es eben um die Frage, wie viel Geld kriegt die Frau, wo bleibt das Kind? Und das war natürlich dann auch meine Welt. Da hat man dann gesagt, Gott sei Dank sind Mutti und Vati noch zusammen.
Genau, das war dann immer so dieser Grusel, der da mitgeliefert wurde. Und man freute sich so, dass man selber eben keine Scheidung durchleben musste. Ich hatte mal das Gefühl, so ein bisschen hat das auch so einen abschreckenden Effekt gehabt für die Leute, die sich das angeschaut haben.
Naja, die Zahlen sind ja steigend. Also damals waren es eben jede dritte Ehe, die geschieden worden ist. Da könnte man auch sagen, das war Verbraucherfernsehen. Also für die Leute, die wirklich mittendrin waren in dieser Situation, hatte das auch Element. Es gab einen Psychologen, Familienpsychologen, der erklärt hat, was das mit den Kindern macht oder was eben Zerrüttung eigentlich ist. Es waren echte Juristen am Start, die nochmal erklärt haben, warum eigentlich jetzt diese Scheidung dann so was Profanes ist, wo man eben niemanden mitbringen darf, sondern wo das alles so runtergerasselt wird. Und da die Leute sich eben vielleicht nicht so oft haben scheiden lassen, war das eben auch interessant, das mal so hinter den Kulissen zu sehen.
Aber das haben ja nicht nur die Leute geguckt, die sich haben scheiden lassen, sondern auch alle anderen. Auf die hat das ja auch eine Faszination ausgeübt. Die Sendung ist 30 Jahre gelaufen. Das war ja wirklich ein Dauerbrenner im deutschen Fernsehen. Was hat denn da den Reiz ausgemacht?
Na, ich glaube, wir haben es gerade schon so ein bisschen anklingen lassen. Es ist natürlich einerseits dieser Vergleich, diese Beruhigung, dass einem das selber nicht passiert. Und dann auch diese Moralfrage, das ist letztlich wie beim Krimi. Wie wird der Richter jetzt entscheiden? Wer war denn jetzt eigentlich wirklich schuld? Weil es sind natürlich keine einfachen Fälle gewesen, sondern es waren dann eben die Sachen, dass die Frau hatte einen Techtel mit dem Nachbarn, der Mann hatte aber schon lange was mit seiner Sekretärin. Wer ist da jetzt eigentlich schuld? Ja? Oder eben jemand entdeckt in sich, dass er schwul ist und im falschen Leben steckt. Ist das jetzt ein Grund, schuldig geschieden zu werden? Also da waren ja auch so Fragen, die da erörtert worden sind auf der Folie unseres Rechtes, die aber eigentlich auch heute in jedem Fernsehfilm verarbeitet werden.
Genau, und dann kamen noch die ganz großen Gefühle dazu, obwohl es ja eigentlich auch ganz pragmatisch und trocken juristisch abgehandelt wurde. Aber es ging um Liebe, es ging um Eifersucht, es ging um Schuld, Verantwortung und so weiter. Mich hat das beim Nochmalgucken ja auch an Aktenzeichen XY erinnert, mit diesen nachgestellten Szenen. Und dann kommen Experten in das Studio. Das ist unheimlich sorgfältig recherchiert, aber auch unterhaltsam. Ist das so ein typisches Fernsehformat der 70er?
Also das ist ein typisches öffentlich-rechtliches Fernsehformat, was ich sagen würde, was bis in die 2000er Jahre hin auch gepflegt worden ist. Manchmal finde ich es auch schade, dass es das nicht mehr gibt, weil es eben so eine Mischung aus Verbraucherfernsehen und Unterhaltungsfernsehen ist. Und weil es natürlich den Anspruch hatte, wirklich auch komplizierte Sachverhalte richtig zu erklären, dass man nicht sagen konnte, ach, das habe ich im Fernsehen gesehen und das stimmt gar nicht. Und das war ja dann später in den 2000er Jahren, hat es dann ja in den Privatsendern auch so Gerichtsshows gegeben. Und da haben die Richter ja gesagt, das macht uns jetzt Probleme, weil so wie da verhandelt und entschieden wird, ist das gar nicht vor Gericht. Und die Leute glauben, es wäre jetzt so.
Genau, das war Unterhaltungsfernsehen.
Genau, genau. Und wie Sie sprechen Aktenzeichen XY an, natürlich ist das praktisch das große Vorbild. Es gab auch das Verkehrsgericht-Tag.
Ja, das habe ich auch geguckt.
Ja, es gab halt einfach jemanden, der sich damit beschäftigt hat und einen juristischen Hintergrund hatte und sagte, wir können das eigentlich in verschiedenen Varianten erzählen.
Also eine Art Scripted Reality, eine vorgetäuschte Dokumentation, könnte man das so nennen?
Ja, das bewegen wir uns jetzt auf einem schwierigen Fragefeld. Also ich finde eben, dass es nicht Scripted Reality in diesem Sinne ist, wie der Begriff gebraucht wird, weil es ja versucht hat aufzuklären, weil es nicht versucht hat, sozusagen besser als die Wirklichkeit oder größer als die Wirklichkeit zu sein, dramatischer als die Wirklichkeit, sondern es hat wirklich versucht, die Wirklichkeit abzubilden. Die Scripted Reality Formate, die packen ja häufig dann verschiedene Dinge zusammen. Also da wäre dann eben die Familie nicht nur, beide hätten missbraucht und sich gegenseitig betrogen, sondern wären auch noch gendermäßig im verkehrten Körper. Also das wäre dann halt sozusagen over the top. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum es diese Reihe dann irgendwann nicht mehr gegeben hat, weil sich die Fernsehästhetik und die Dramaturgie doch sehr rasant verändert hat dann eben in den 90er und 0er Jahren, sodass man dann das Gefühl hatte, ach, das ist ja noch nicht mal echt, Klammer auf, anders als bei Aktenzeichen XY, Klammer zu, und das muss ich mir eigentlich nicht anschauen.
Damals gab es ja auch immer einen Kommentator, das war Ulrich Behr, ein Psychologe im Studio. Und der hat dann, also zumindest in der Folge, die ich gesehen habe, Dinge gesagt, wie dass heute mehr Ehen geschieden werden, weil Frauen emanzipierter sind und es weniger Kinder gibt. Da schwingen ja auch Werte mit. Welchem Wert war die Serie denn Ihrer Meinung nach verpflichtet? Also der Familie, der Treue, dem deutschen Recht? Oder dem großen Kreuz, das da immer im Gerichtssaal hing. Gab es da eine Richtung, eine Linie?
Also wenn Sie mir jetzt drei Umschläge vorhalten, dann sage ich, nehme Umschlag C, das Recht. Also die Serie war vor allem der Tatsache verpflichtet, dass eben Richter, wenn die Ehen zerrüttet waren oder wenn eben der eine gerne weg wollte und die andere nicht oder umgekehrt, eine Entscheidung treffen musste. Und darin hat die Serie dann, finde ich, auch sehr sorgsam die sich verändernde gesellschaftliche Zusammenhänge auch dargestellt. Also die frühen Folgen haben eben wirklich noch davon geredet, dass man also, wenn der Mann sich zu Hause langweilt und deswegen länger bei seiner Sekretärin bleibt, dass die Frau dann Schuld hat, weil sie dann einfach zu müde ist, um noch dem Mann was Schickes da zu bereiten. Und das hat sich im Laufe der Zeit ja auch verändert. Und dann hat man eben eher gesagt, naja, hat eigentlich nicht der Mann auch eine Fürsorgepflicht, auch an der Ehe mitzuwirken? Dann hat man aber festgestellt, dass eigentlich die Frage, wer kriegt das Kind und was wird aus mir in der Zukunft, eigentlich noch viel dramatischer ist. Und dann haben sie nach einer Pause wieder angefangen und haben gesagt, wir müssen das doch erzählen. Und wir können das auch erzählen. Es sind dann eben nur die Gewichte verlagert worden, weniger vor Gericht, sondern mehr eben auch in die Familien reingeguckt und zu sagen, was wird denn jetzt eigentlich aus dem kleinen Florian und muss er da bleiben, wo die Schule ist oder muss er zu seinem Vater, weil er ein männliches Vorbild braucht. Alle diese Fragen, die auch heute noch Fragen sind, wurden da gestellt.
Das klingt jetzt erstmal modern, aber wenn man sich heute diese Sendung nochmal anschaut, ich habe was gesehen, vom Ende der 80er war diese Folge, da gab es ja auch Rollenbilder, die ziemlich überholt wirken. Also da war auf der einen Seite der rationale Unternehmer, der dann mit einer Frau verheiratet war, die als total labil dargestellt wurde. Und dazu kam dann noch die neue Verlobte des Mannes, die vermeintlich emanzipiert war, weil sie ja berufstätig war, Lehrerin, aber dann natürlich gleich im Job kürzer treten wollte, um sich um das Kind zu kümmern, falls dann der Mann es zugesprochen bekommt, der sich natürlich nicht kümmern kann, weil er ja arbeiten gehen muss. Ist das jetzt eine typische Folge gewesen? Also sind da tatsächlich auch noch Ende der 80er Jahre solche Rollenbilder transportiert worden?
Ja, das ist, glaube ich, typisch mit einigen Abweichungen. Also eben auch, dass man auch mal erzählt hat, dass jemand halt eigentlich schwul ist und deswegen ein ganz anderes Leben führen will. Das würde ich jetzt eher in die progressive Ecke nehmen. Aber Es ist so, dass natürlich das Fernsehen, auch gerade das ZDF, war auch irgendwie ein konservatives Medium zu der Zeit. Es ist ja auch ein Mehrheitsmedium gewesen. Da haben ja 10 Millionen und mehr am Abend vor dem Fernseher gesessen und das war sozusagen mehrheitsfähig. Und es ist so, ich arbeite ja im Museum und unsere Sammlung schaut halt jetzt auf 70 Jahre Fernsehgeschichte in Ost und West. Und ich muss sagen, obwohl ich selber ein Fernsehkind bin, fallen mir auch manchmal die Ohren und die Augen aus dem Gesicht, weil ich denke, meine Güte, das fand ich damals ganz schön cool. Und heute denke ich, wie rückwärtsgewandt. Ja, es ist auch eine Frage der eigenen Erinnerung, was man glaubt, wie progressiv die Zeit damals schon war. Das zieht man so ein bisschen zusammen. Und das Fernsehen ist da nicht unbedingt auf den Barrikaden gewesen.
Sagt Claudia Wick, die Leiterin Audiovisuelles Erbe Fernsehen in der Deutschen Kinemathek. Und dort können Sie übrigens auch Ehen vor Gericht sehen. Nur noch im Museum auf DVD gibt es die Sendung nicht. Sie ist eigentlich völlig verschwunden.
Wir haben daran erinnert. Das ist doch gut.
Das ist schön. Danke, Frau Wick.
Ich danke Ihnen.
In dieser Sendung geht es heute um Ehen vor Gericht. Und das ist eigentlich immer ein schmerzhafter Prozess, wenn so eine Verbindung wieder gelöst wird. Dass es auch anders geht, zeigt der Islam. Die schiitische Mutah-Ehe wird nur auf Zeit geschlossen. Nach Ablauf dieser Zeit, das kann eine halbe Stunde oder 99 Jahre sein, erlischt die Ehe wieder. Ob das Verfallsdatum für die Ehe eine gute Idee ist, warum sie sich verbreitet und wie sie überhaupt entstanden ist, das erklärt uns jetzt Hüseyin Topel.
Arabien im frühen 7. Jahrhundert. Auf dem Basar von Mekka werden neben Kamelen und Datteln auch Frauen zur Schau gestellt. Größtenteils völlig entblößt, ohne irgendwelche Rechte, werden sie eine nach der anderen an wohlhabende Männer verkauft. Sex mit ihnen ist selbstverständlich. Mit Aufkommen des Islam erhalten Frauen in Arabien erstmals Rechte. Die Heirat mit ihnen wird verpflichtend, willkürliche Beziehungen zwischen Frauen und Männern verboten. Der Sex wird fest ins Eheleben eingebunden, Sex außerhalb der Ehe gilt fortan als schwere Sünde. Aber ein Mann darf immer noch 4 Frauen gleichzeitig haben.
Vor Aufkommen des Islams hatten Männer noch mehr als 4 Frauen gleichzeitig. Von daher ist das aus der Perspektive der damaligen Zeit jetzt nicht besonders sensationell gewesen. Sensationell war eher, dass man die Zahl auf 4 festlegte.
So die Islamwissenschaftlerin Lamia Kador. Möglicherweise gab es Zeiten, in denen die Polygamie Frauen sozial absicherte. Doch das könne heute nicht mehr gelten, da der Islam kein theologisches oder ethisches Konzept sei, das kontextlos und zeitlos gelebt werden könne.
Sondern natürlich auch immer in die jeweilige Zeit eingebettet werden muss, um sinnvolle und pragmatische Lösungen zu finden. Da reicht es eben nicht, 1:1 zu kopieren. Mir persönlich geht es immer auch darum, zu schauen, was der koranische Geist ist, der göttliche Geist, was darin offenbart ist. Und das dann in die heutige Zeit zu übertragen. Wenn der erste Impuls war, Frauenrechte zu stärken, und Frauen zu emanzipieren, ja, dann muss das heute weitergedacht werden.
Heftig diskutiert wird im Islam zum Beispiel die schiitische Mutah-Ehe, die Ehe auf Zeit. Die Dauer kann dabei von einer halben Stunde bis zu 99 Jahren zeitlich variieren. Dafür bekommt die Ehefrau auf Zeit einen vorher vereinbarten Geldbetrag als Brautgabe. Diese Ehe auf Zeit wird von einem Imam geschlossen, der speziell für diese Art der Eheschließung eingesetzt wird. Weitere Rechtssicherheiten gibt es allerdings keine. In diesem YouTube-Mitschnitt ruft ein muslimischer Mann einen iranischen TV-Prediger an und fragt ihn unter anderem, ob es nicht schändlich sei, wenn eine verwitwete Frau einen Mann auf Zeit ehelicht. Der schiitische Prediger antwortet:
Was ist daran schändlich? Gott hat es erlaubt, der Prophet hat es bestätigt. Es gibt eine Stelle im Koran dazu. Wenn du dich dagegen stellst, begehst du eine Sünde.
Unter den Sunniten hingegen findet man viele kritische Stimmen im Netz.
Die Zeitehe war vor dem Islam verbreitet. Mohammed selbst hat die Zeitehe mehrmals verboten. Die Zeitehe ist unislamisch, eine klare Sünde und nichts weiter.
Und so wird Mutah-Ehe von vielen abgelehnt, verbreitet sich aber zunehmend, sagt Lamia Kador.
Sie ist übrigens auch in arabischen Ländern sehr beliebt geworden. Also in mehrheitlich sunnitisch geprägten Gesellschaften inzwischen auch immer mehr. Zum großen Teil, um tatsächlich Prostitution zu legalisieren.
Ganz anders sieht es Said Fabian Schulz, ein Konvertit, der den schiitischen Islam angenommen hat.
Das wird in der Praxis zum Beispiel gerne gemacht, wenn zwei Heiratswillige sich treffen und die zukünftige Braut, zukünftige Bräutigam sich kennenlernen sollen. Dass quasi eine Zeitehe zwischen den beiden vereinbart wird, nur zum Kennenlernen. Dass sie sich über sexuelle Themen unterhalten können, quasi in einem Raum alleine sind und das Ganze quasi halal ist.
Halal, also islamisch erlaubt. Denn nach klassisch-konservativer Lehre des Islam dürfen unverheiratete Frauen und Männer nur sehr beschränkt Kontakt zueinander haben. Dennoch weiß Said, dass es bei der Mutar-Ehe auch häufig nur um sexuelle Befriedigung geht.
Die Mutar ist zum Beispiel so ein Mittel, wenn man es nötig hat, körperlich, vielleicht sogar psychisch, seelisch, und keine Ehefrau hat, nicht verheiratet ist. Ist dies dann ein legitimes Mittel, um dieses Bedürfnis zu stillen?
Und wie sehen das muslimische Frauen heute, die in Deutschland leben?
Für mich war es nie ein Thema, weil es für mich absolut nicht in Frage kommt. Ich teile sehr gerne, aber nicht mein Mann. Mein Mann ist mein Mann, Punkt, Ende, aus. Und wenn dann überhaupt, bin ich immer dafür, gleiches Recht für alle.
Für mich ist es selbstverständlich, dass eine Ehe zwischen einem Mann und einer Frau bestehen muss. Und ich glaube, ich und viele Frauen sind nicht bereit, sich ihren Mann mit anderen Frauen zu teilen.
Dann vielleicht doch lieber eine klassische Ehe, schlimmstenfalls eben mit Scheidung. Was ein Paar vor einem christlichen Ehegericht erlebt, das erfahren Sie gleich. Für 10% aller Ehepaare gibt es eigentlich keine Scheidung. Wer katholisch geheiratet hat, für den gilt immer noch, was Gott zusammengeführt hat, darf der Mensch nicht trennen. Oder bis dass der Tod euch scheidet. Und doch existiert so etwas wie die katholische Scheidung. Es ist die Hintertür für diejenigen, die ein zweites Mal kirchlich heiraten wollen. Dafür muss allerdings die erste Ehe für ungültig erklärt werden. Jedes Jahr möchten 1000 vor dem Altar getraute Ehepaare ihre Verbindung auch kirchlich auflösen. Sie gehen dann zu einem Kirchengericht und unterziehen sich einer Prozedur, die uns jetzt Professor Dr. Thomas Schüller erklären kann, Direktor des Instituts für kanonisches Recht in Münster. Hallo, Herr Schüller.
Hallo, Frau Balthasar.
Wer mit dem Katholizismus nicht so viel zu tun hat, der verbindet ja vielleicht aus dem Geschichtsunterricht mit Eheannullierung meistens das, dass die Ehe aufgelöst wird, weil sie nicht vollzogen wurde, es also keinen Sex gab. Ist das immer noch eine gängige Argumentation?
Das ist einer der Verfahren, warum eine gültig geschlossene katholische Ehe aufgelöst werden kann. Also wenn die Ehe tatsächlich nach der Eheschließung nicht mehr geschlechtlich vollzogen wurde und dann scheitert, dann kann allerdings nicht der Bischof, sondern der Papst, also der Heilige Vater selber, diese Ehe auflösen, weil erst mit dem ersten Geschlechtsverkehr nach dem Jawort eine Ehe tatsächlich absolut unauflöslich ist. Das ist eine Entscheidung aus dem frühen Mittelalter von Papst Alexander III., der damit einen Rechtsstreit zwischen zwei Schulen in Bologna und Paris entschieden hat. Und darum ist das eine Möglichkeit, die bis heute gilt. Allerdings, wenn Sie danach fragen, wie viele Fälle in einer großen Diözese wie in Münster, eine Handvoll Fälle pro Jahr, weil das äußerst selten vorkommt. Aber das ist ein Sonderverfahren.
Und wie weist man das nach?
Ja, also als ich mein Gerichtspraktikum machte in meiner Ausbildung, war das meine erste Befragung und das war für mich auch sehr ungewöhnlich. Man fragt die Leute selber, Mann und Frau, Ehemann, Ehefrau. Man fragt Verwandte, man fragt Freunde und Freundinnen. Das waren nämlich die Gesprächspartner, die ich dann zu vernehmen hatte, die dann sagten, ob ich meinen würde, sie hätten unter dem Bett gelegen. Das war für mich als junger Mann eine etwas schwierige Situation. Ja, und manchmal kann man eben auch medizinisch den Nachweis führen. Das betrifft dann immer die Frau. Aber das kommt ja in unseren Kulturkreisen immer seltener vor.
Was sind denn die anderen Gründe, weshalb man so eine Ehe für nichtig erklären kann?
Ja, da gibt es eine ganze Reihe. Es geht also immer, das ist wichtig, nicht um nach der Ehe aufgetretene Probleme zwischen den Ehepartnern, sondern es geht immer um einen Sachverhalt, der zum Zeitpunkt des Jahrwortes in der Kirche vorgelegen haben muss. Und das können zum einen psychische Gründe sein. Denken Sie an Menschen, die keine Nähe ertragen, die soziopathisch sind. Und wenn sich das herausstellt, dass das schon zum Zeitpunkt der Eheschließung vorlag, dann kann man da mit Hilfe auch eines psychologischen Gutachtens diese Ehe für nichtig erklären lassen. Das ist ein Bereich. Ein zweiter Bereich ist, wenn zwei Menschen das Jahrwort sich geben, aber einer oder beide Vorbehalte, sich innerlich Vorbehalte machen. Ich bringe das klassische Beispiel. Zwei heiraten, leben auch schon 8, 9 Jahre zusammen, heiraten dann kirchlich. Und dann sagt der Mann, ja, ich meine das schon so, ich will die jetzt heiraten, aber für den Fall, dass es schief läuft, behalte ich mir vor, auch eine neue Ehe einzugehen. Wenn er so etwas denkt, setzt er einen Vorbehalt und wenn das nachgewiesen werden kann durch eine Aussage, dann kommt die Eheschließung nicht gültig zustande, weil ein wichtiger Bereich willentlich, zwar für die Leute nicht erkennbar, die in der Kirche sind, aber für ihn erkennbar gesetzt wird und dann kann man so eine Ehe für ungültig erklären. Eine dritte Möglichkeit, wenn Formfehler entstehen, es kommt auch häufiger vor, dass Leute einfach vor einem Kleriker, einem Priester, Diakon oder Bischof heiraten, der gar nicht für sie zuständig ist. Also es gibt ein ganzes Bündel an Motiven und das wird in einem gerichtlichen Verfahren durch Zeugenvernahme, durch Parteienvernahme, durch Gutachten eben versucht zu untersuchen und dann entscheiden drei Richterinnen und Richter, übrigens auch nicht nur Kleriker, sondern die werden hier auch in Münster ausgebildet, gut ausgebildete Frauen und Männer über diesen Sachverhalt.
Ich meine mich daran erinnern zu können, auch aus dem Geschichtsunterricht, dass die Ehe von Napoleon geschieden wurde, weil er keine Kinder hatte. Gibt es das auch, Kinderlosigkeit als Scheidungsgrund?
Nein, das mit der Kinderlosigkeit ist so, wenn eine der beiden Seiten willentlich Nachkommenschaft ausschließt, der andere aber darum nicht weiß und dann sich fragt, warum sie nicht gemeinsam Eltern werden, dann wäre das auch ein Grund, die Ehe zu annullieren, für ungültig zu erklären. Aber die an sich die Kinderlosigkeit, die dann einfach passiert, weil es einfach nicht klappt, das gibt ja da auch die verschiedensten Gründe, das ist kein Grund, eine Ehe für nichtig zu erklären.
Und wenn ich mich jetzt scheiden lassen möchte, wie läuft das konkret ab? Also ist das ähnlich wie bei einer zivilen Scheidung, dass ich da eben mich an ein Gericht wende und eventuell auch einen Verteidiger mitnehmen muss? Wie hat die Kirche das geregelt?
Ja, das ist, unterscheidet sich deutlich von einem zivilen Scheidungsverfahren. Es ist so, dass man sich tatsächlich an das zuständige kirchliche Gericht wenden kann. Und man klagt auch nicht den anderen Partner an und die andere Partnerin. Jetzt kommt nämlich eine Kuriosität, die wenige Leute nur verstehen. Man klagt quasi das Eheband an, ja, und sagt, dieses Eheband ist nie gültig zustande gekommen. Ich möchte das festgestellt wissen.
Das Eheband.
Das Eheband, was ja angenommen wird, das durch ein Jahrwort entsteht, das wird schriftlich dokumentiert. Das ist ein reines Schriftverfahren. Wenn alle Erhebungen vorgenommen sind, wird Aktenschluss verkündet und dann können beide Parteien nochmal schauen. Und dann setzen sich erst die drei erkennenden Richterinnen und Richter zusammen, studieren die Akte und fällen dann ein Urteil. Das geschieht im geschützten Raum der Kirche. Ja.
Und wie viele Scheidungen werden dann abgeschmettert und wie viele kommen durch?
Naja, ich kann jetzt nur für den deutschsprachigen Raum sprechen. Sie haben die Zahl eben ja genannt, ungefähr 1000 im Jahr. Man schaut schon in den Beratungsgesprächen, ob es überhaupt Sinn macht, Menschen in so ein Verfahren zu stecken und zu schicken. Wenn man das allerdings dann tut, dann ist eine hohe Erfolgsaussicht. Also ich würde mal sagen, 80-90% der Verfahren gehen dann gut aus. Und das Dritte, was ich noch sagen will, auch die Kosten, ein Scheidungsverfahren staatlich kostet viel Geld. Im kirchlichen Bereich kostet es 150 bis 200 Euro. Und der das auch nicht aufbringen kann, der kriegt diese Kosten ersetzt.
Wie ist das denn, wenn einer sich scheiden lassen möchte und der andere möchte sich jetzt nicht scheiden lassen? Der kann die ganze Sachlage ja ganz anders bewerten und hat ja vielleicht auch religiöse Gründe, dass er sich nicht scheiden lassen möchte, weil er eben daran glaubt, dass das für die Ewigkeit ist. Was passiert denn in solchen Fällen? Wird man dann auch gegen seinen Willen geschieden?
Ja, das kann durchaus passieren. Da sprechen Sie ein ganz gravierendes Problem an, dass tatsächlich in solchen Konstellationen die eine Partei denkt, nee, die Ehe war nie gültig. Und die andere sagt, nein, auch von meinem Glauben habe ich das ernst gemeint. Und ich möchte, dass das auch festgestellt wird, dass die Ehe weiter besteht. Die Frage ist wirklich eine sehr virulente. Das sind dann sehr bedrängende und auch menschlich sehr bewegende Situationen, einem sagen zu müssen, der zutiefst davon überzeugt ist, meine Ehe ist gültig. Nein, kirchenamtlich haben wir gerichtlich festgestellt in einem geordneten Verfahren, deine Ehe ist nicht gültig zustande gekommen. Das ist dann ein Drama. Ja.
Ihre Aussage, die Ehe wird dann für ungültig erklärt. Ist das dann so, als ob die Ehe überhaupt nicht stattgefunden hätte? Also das kann ja auch nach 20 Jahren passieren. Was ist mit Kindern aus dieser Ehe? Was ist mit so rechtlichen Punkten wie Zugewinngemeinschaft und so weiter?
die Kinder, auch wenn diese Ehe für ungültig erklärt wird, für nichtig erklärt wird, für nicht existent, das ist genau der Punkt, die Kinder bleiben trotzdem ehelich. Das ist jetzt
wie
klar.
Wie kann das sein?
Ja, das ist, man will den Kindern keinen Nachteil dadurch entstehen lassen. Sie sind ja nach staatlichem Recht auch ehelich, da gibt es ja gar kein Vertun. Das ist für viele Leute vollkommen unverständlich, dass man sagen kann, gerade wenn Kinder geboren worden sind, dass die Kirche dann einfach sagt, nö, diese Ehe ist nie gültig zustande gekommen, die ist rechtlich nicht existent. Und dann sagen die Leute, aber da gibt es auch Kinder, da gibt es auch eine Geschichte, da gibt es auch Realitäten, da gibt es ein Haus, da gibt es materiell entstandene Dinge. Das ist einer der Punkte, die man nur ganz, ganz schwer vermitteln kann, und da verstehe ich auch die Ratlosigkeit der Menschen, die drauf schauen, ja.
Tja, warum sind denn überhaupt Katholiken daran interessiert, die Ehe kirchlich aufzulösen, wenn sie eigentlich glauben, dass sie vor Gott und für die Ewigkeit geschlossen worden ist? Geht es da immer um die Zweitverheiratung oder gibt es da auch noch andere Gründe?
Zunächst gibt es religiöse Gründe, dass man einfach im Frieden mit seiner Kirche in einer zweiten, auch kirchlich und rechtlich geordneten Ehe leben will. Denn, und dann kommen wir auf einen wichtigen Punkt zu sprechen, diejenigen, die zwar standesamtlich in einer zweiten Ehe verheiratet sind nach Scheidung, aber nicht kirchlich heiraten können, leben nach der Lehre der Kirche in einer sündigen Beziehung, weil sie nämlich ja noch immer durch das erste Band der ersten Ehe gebunden sind und jede Sexualität mit dem zweiten Partner wird nach der Lehre der Kirche als schwere Sünde begriffen, die zur Folge hat, dass man nicht zu den Sakramenten zugelassen wird, vor allen Dingen nicht zur heiligen Eucharistie, also zur Kommunion. Und für viele Menschen ist das ein großes Problem. Aber ich sage nur einen zweiten Grund, und der ist recht praktisch, dass viele Leute im kirchlichen Dienst stehen. Das heißt, die beiden großen Kirchen sind ja in Deutschland neben dem Staat der größte Arbeitgeber, und es gibt ein eigenes kirchliches Dienstrecht. Und nicht wenige streben so ein kirchliches Ehenichtigkeitsverfahren an, um nicht arbeitsrechtliche Probleme zu bekommen. Das ist ein zweites wichtiges Motiv, ein solches Verfahren durchzuführen.
Also Geschiedene haben es auch im 21. Jahrhundert immer noch schwer in der Kirche.
Absolut, definitiv.
Das war Professor Thomas Schiller, Direktor des Instituts für kanonisches Recht in Münster. Und er hat uns erklärt, wie man sich als Katholik mit dem Segen der Kirche scheiden lassen kann. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Hallo, hier spricht deine intelligente Haarbürste.
Was gibt's?
Ist das nicht ein bisschen rassistisch, wenn du deine Haare immer nur blond färbst?
Wieso, warum?
Wir, die VIH, die Vereinigung intelligenter Haarbürsten, haben beschlossen, dass alle Haarfarben ungefähr gleich oft vorkommen sollen. Keine Farbe ist privilegiert. Ein Beitrag zum Weltfrieden.
Warum gerade ich, soll noch die anderen?
Nun, ich mache eine Fortbildung zur Motivationstrainerin und meine Aufgabe in der Abschlussprüfung ist, dich zu motivieren.
Bisher hast du mich aber nicht motiviert. Lass dir mal was einfallen.
Meine Kollegin weiß einen netten Kerl, übrigens rothaarig. Guter Job, treu, schön und sportlich. Mit dem könnte ich dich zusammenbringen.
Echt jetzt?
Mhm.
Scheidung heißt unser Thema heute in dieser Sendung. Jetzt soll es nicht darum gehen, wie man sich trennt, sondern wie es dann weitergeht. Wenn Kinder da sind, dann gibt es ja keinen klaren Schnitt. Die Geschiedenen müssen weiter miteinander reden, ob sie wollen oder nicht. US-amerikanische Familiengerichte empfehlen dafür sogenannte Scheidungs-Apps. Mit ihnen können die geschiedenen Eltern einfacher die Betreuung der gemeinsamen Kinder regeln, ohne ständig miteinander reden zu müssen. Das perfekte Tool für die Patchwork-Familie? Nicole Markwald hat sich die Familienhelfer für die Postscheidungsphase genauer angeschaut.
Scheidungen sind alltäglich. Rund 40% aller Kinder in den USA erleben eine Scheidung mit, schreibt der Sesame Workshop. Zu Hause von Elmo, Big Bird und Co. Um seine kleinen Zuschauer durch diese schwierige Zeit zu helfen, bieten die Macher Informationsblätter an oder auch ein Scheidungsmalbuch. Und natürlich wird das Thema in der Sesamstraße selbst behandelt, als zum Beispiel die kleine Fee Abby ihr Zuhause malt. Ein Haus mit Mama, ein Haus mit Papa.
This one is where I live with my mommy. And this one is where I live with my daddy.
But Abby, why don't you all live in one house together?
Aber warum lebt ihr nicht alle in einem Haus? Fragt Elmo.
Well, because my parents are divorced.
Meine Eltern sind geschieden, sagt Abby. Und Gordon erklärt,
well, sometimes things don't work out.
Manchmal funktioniert es einfach nicht zwischen den Eltern, obwohl sie sich sehr bemühen. Und dann entscheiden sie sich, nicht mehr verheiratet zu sein.
So they decide not to be married anymore.
Die Zeit nach der Trennung kann erst recht traumatisch sein. Die Eltern streiten um Betreuungszeiten, Geld, Zuständigkeiten. Lisa Abrams ist Familienrichterin in Pima County im US-Bundesstaat Arizona. Hier werden sogenannte Co-Parenting-Apps empfohlen. Sie berichtet,
viele, die zu uns kommen, nutzen schon irgendwelche Apps, die sie im Netz entdeckt haben, aber von denen ich noch nie gehört habe. Die drei, die uns am häufigsten begegnen, sind Propercom, Our Family Wizard und Co-Parenter.
Our Family Wizard, übersetzt unser Familienzauberer, gibt es bereits seit 2001. Damals noch als einfache Webseite. Die Idee kam von Paul und Dara Volker, die den Umgang in ihrer Patchwork-Familie samt Ex-Partnern besser organisieren wollten.
Schon in einer intakten Partnerschaft ist es schwierig genug, gut zu kommunizieren. Nach der Trennung muss man seinen ehemaligen Partner über alles informieren. Und manchmal wartet man damit bis zur letzten Minute.
Dazu kommen die strapazierten Gefühle, sagt Dara Volker.
Sometimes you're just so emotional, you didn't even really hear the request and you might just be saying no because you're angry or upset.
Manchmal ist man emotional so angespannt, dass man gar nicht mehr richtig hört, was der andere sagt oder will, erzählt sie. Man sagt einfach nein, weil man wütend oder traurig ist. Aus der Webseitenidee ist inzwischen eine App geworden.
Raising kids in separate homes can be complicated. But they keep on laughing, playing, growing.
Die App macht möglich, dass getrennte Eltern ständig miteinander in Kontakt und informiert sind, ohne dass sie direkt miteinander sprechen müssen und scheidungsgestresste Kinder diese Gespräche unter Umständen mit anhören. Es gibt eine Kalenderfunktion, farblich wird markiert, wann Kind bei Mama oder Papa ist. Änderungen an Terminen werden dem anderen Elternteil sofort angezeigt. Es lassen sich Ausgaben für Schulutensilien oder Kleidung nachverfolgen, Arzttermine oder Kinobesuche koordinieren. Textnachrichten werden für beide Seiten sichtbar gespeichert. Auch Rachel Beck nutzt die App. Sie steckt hinter der Webseite Single Mommy Thing.
Hier wird die ganze Logistik gebündelt, wenn man nach der Scheidung weiter gemeinsam die Kinder erzieht. Alles ist sehr klar und organisiert. Und viele Gerichte erkennen ausgedruckte Infos an, die in der App gesammelt sind.
Und künstliche Intelligenz passt auf, dass man sich nicht im Ton vergreift. Stichwort Tone Meter.
Tone Meter is a feature that will analyze the content of a message as it is being written, flag any emotionally charged phrases, and give feedback as to how your tone may be received.
Das Feature zeigt an, wenn emotionsgeladene Begriffe in einer Nachricht auftauchen, weist darauf hin und gibt grünes Licht, wenn die Nachricht positiver klingt. Für diese Funktion muss der Nutzer allerdings $10 extra bezahlen. Die Basisversion der App kostet pro Jahr $99. Our Family Wizard oder auch Two Houses oder Co-Parently. Nur drei Beispiele für mehr Frieden in der Familie per App. Getreu dem Motto, getrennt leben, gemeinsam erziehen.
Was in den USA das Leben nach der Scheidung einfacher macht, funktioniert auch in Deutschland. Auch hier gibt es Modelle wie zum Beispiel die App Pendelkinder.
La vie en rose. Vom Leben und Überleben in Paris.
Ums Überleben geht es eher in unserer Serie, denn unser deutscher Held ist in der französischen Hauptstadt nicht gerade auf Rosen gebettet. 3 bis 4 Stunden täglich verbringt er allein im öffentlichen Nahverkehr auf dem Weg zur Arbeit. Ganz normal in Paris. Metro, Boulot, Dodo, so nennen das die Pariser diesen monotonen Tagesablauf in der Großstadt. Metro, Arbeit, Schlafen. Unser Held versucht in der 3. Folge, die viele Zeit in der Metro wenigstens sinnvoll zu nutzen und zu lesen. Aber das ist gar nicht so einfach.
So, also hier kommen die Leute, um zu leben. Ich würde eher meinen, es stürbe sich hier. lese gerade Malte Lauritz Brigge von Rilke. Ja, und ich lese das schon seit 3 Monaten. Und jedes Mal dasselbe Spiel. Ich habe seit 3 Monaten den ersten Satz gelesen. Ein Satz pro Tag und immer denselben. Und es geht nicht. Ich komme nicht dazu. Es ist im Grunde genommen total lächerlich, wenn man bedenkt, dass beim Studienanfang mir gesagt wurde, dass man pro Tag 100 Seiten lesen muss, wenn man das Pensum schaffen will, um dann auch die Uni-Karriere zu machen. Ja, und ich schaffe einen Satz. Und das ist immer derselbe. Seit 3 Monaten. Aber es geht nicht. Es ist so verstopft. Ich sitze, jetzt habe ich da schon wieder eine Schulter am Nacken oder sonst wo. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich was fühle oder wo ich was nicht fühle. Es ist so voll. Ich muss mal gucken, wie viele wir hier sind. 1, 2, 3, 4, 5. 40 Sitzplätze, 50 sitzen. Der Rest steht. Ich würde sagen, es sind eher 200. Gefühlte 500 oder vielleicht sind es noch mehr. Und jetzt kommen noch mehr rein. Jetzt muss ich dann noch. Jetzt bin ich an dieser Stange, das mag ich besonders gerne. Da werde ich dann mal gegen die Stange gedrückt, die unnötigerweise, warum die hier steht. Oh, und auf den Füßen stehen die mir auch alle. Man verbringt die Zeit, 4 Stunden zum Fenster rausgeschmissen, plus Arbeit, die nicht optimal läuft, dann sind 13,5 Stunden weg. Und dann vegetiert man so hin und man ist im Grunde genommen schon quasi gestorben.
Attention à la marche en descendant du train.
Die Leute gucken alle vor sich hin, es spricht keiner mit ein. Das sind die Leute, die miteinander sprechen, die sind gerade auf Urlaubsreise, aber sonst der waschechte Pariser, der spricht nicht mehr. Also ich muss jetzt umsteigen, ich muss eine andere S-Bahn nehmen, um zur Arbeit zu fahren. Ich bin jetzt hier gerade auf der Rolltreppe, auch sie ist voll, da geht kein Blatt mehr dazwischen, zwischen den Leuten. Es ist einige Dränge, Geschubse, es kommen Leute von allen Seiten hier aufeinander zugerannt, da muss man mal aufpassen. An dem Buch hänge ich, weil ja, der erste Satz schon sehr groß, große Literatur ist, sehr vielversprechend. Und das, mehrmals ist mir das Buch schon entrissen worden, beziehungsweise ich habe es einfach im Getümmel nicht mehr ergreifen können. Und das ist jetzt mein 4. Exemplar. Wir stehen jetzt hier. Man versteht nicht. Was kann es sein? Eine Signalstörung, vielleicht streikt man, vielleicht hat sich einer vor die Gleise geschmissen, was sehr häufig vorkommt. Oder ist es, jemand hat seine Tasche vergessen, ist also Bombenalarm, weil die Taschen dann zerstört werden müssen. Ich weiß es nicht, sagt keiner was, es gibt auch keine Informationen. Man weiß jetzt, 20 Minuten geht nichts, aber vielleicht sind es 30, 40, wer weiß.
Der ideale Bewohner von Paris, das wäre eine Wühlmaus. Man muss wendig, flink sein, so wissen auch, unterirdisch arbeiten, an dem normalen Weg vorbei arbeiten, damit man sich durchschlägt. Man muss sich irgendwie immer durchschlagen. Das ist eine Wühlmaus hier in Paris, die hier angesagt ist.
4 Menschen pro Quadratmeter in einem Supergon, das kommt vor. 5 oder 6, das kommt vor. Aber 7, das kommt nicht vor. Das gibt es nicht. Warum? Weil es eben nur 6 auf einem Quadratmeter sein können und nicht 7. Da gibt es eine höhere Ordnung, die greift, und das finde ich unheimlich faszinierend. Und das, ich muss sagen, das macht dann die Fahrten letztendlich auch erträglich. Letztlich. Weil man weiß, die höhere Ordnung beschützt mich.
La vie en rose. Ein Pariser Tagebuch von Tom Heidhoff mit Lorenz Eberle.
Tja, und nächste Woche begleiten wir unseren Held auf seiner Arbeitsstelle in Paris. Ob das eine Entschädigung für die lange Fahrt mit sich bringt? Sie werden es hören, wenn Sie mögen, in unserem Serienpodcast, den Sie ebenso wie die ganze Echtzeit auch abonnieren können. Ich bin Susanne Balthasar. Schön, dass Sie dabei waren. Machen Sie es gut.